Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Listen to Wissen und zu unserem Staffelfinale. Ich bin Nis Remter, Musik- und Kulturjournalistin beim Radiosender Byte FM. Schön, dass ihr dabei seid. Was passiert, wenn ausgerechnet der Staat, der die internationale Ordnung jahrzehntelang mitgeprägt hat, plötzlich nicht mehr mitmachen will? Wenn die USA aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen, internationale Organisationen verlassen oder Gelder einfrieren, klingt das erstmal nach Ausnahmezustand. Gerade mit Blick auf Donald Trump entsteht schnell der Eindruck, dieser Rückzug aus multilateralen Institutionen ist vor allem ein Phänomen seiner Amtszeit. Aber stimmt das wirklich? Der Politikwissenschaftler Tim Heinkelmann-Wild hat genau das untersucht. Wann und wie haben sich die USA seit 1945 aus internationalen Organisationen und Abkommen zurückgezogen? Und was ist danach passiert? Für seine Dissertation wurde er 2025 mit dem zweiten Preis des Deutschen Studienpreises in der Sektion Sozialwissenschaften ausgezeichnet. In dieser Folge sprechen wir darüber, ob der amerikanische Rückzug aus dem Multilateralismus tatsächlich erst mit Trump beginnt und wie widerstandsfähig internationale Zusammenarbeit ist, wenn ein zentraler Unterstützer nicht mehr mitmacht. Brechen Organisationen dann zusammen? Wer füllt die Lücke, die die USA hinterlassen? Und wie sollte sich Europa positionieren, wenn es weiterhin eine regelbasierte internationale Ordnung geben soll? Außerdem sprechen wir darüber, warum Wissenschaft in außenpolitischen Krisen Orientierung geben kann und welche Musik Tim mit politischer Aufbruchsstimmung, seinem Forscheralltag und seinem Jahr in Florenz verbindet. Los geht's! Tim, schön, dass wir heute miteinander sprechen können. Wie geht's dir?
Gut geht's mir hier. In Florenz sind es um die 30 Grad. Man muss sich jetzt in den Schatten flüchten, um konzentriert arbeiten zu können. Aber privat ist es natürlich eine feine Sache.
Sehr schön. Du hast ja Politikwissenschaften studiert. Wir setzen jetzt einmal ein bisschen weiter eher an. In der Regel ist das ja eigentlich kein Wunsch, den man als Kind schon unbedingt hatte. Wann kam bei dir so richtig das Interesse für Politik?
Also ich habe mich da schon sehr früh dafür interessiert, weil ich immer mitbekommen habe, dass sich die Erwachsenen über Politik unterhalten und ich wollte da immer schon mitreden können. Und so habe ich dann beim Spielen mit verschiedenen Spielzeugen, die Markennamen nenne ich jetzt nicht, habe ich dann schon angefangen, Nachrichtenradio zu hören vom Bayerischen Rundfunk und habe mir irgendwie alle Viertelstunde die neuesten Nachrichten des Tages gegeben. Und das hat mich wahrscheinlich so sehr beeinflusst, dass ich dann bei der Politikwissenschaft geblieben bin. Was mich interessiert hat, war immer so die Gesellschaft und wie Menschen dann zusammenkommen können und zusammenleben können.
Du hast ja eben schon gesagt, dass es für dich relativ früh schon klar war, dass dich auf jeden Fall Politik interessiert. Du wirst dich ja sicherlich rückblickend auch mal damit beschäftigt haben, wie die Zeit war, an der du aufgewachsen bist. Wie war das damals?
Ja, also ich hatte das Gefühl, dass man so eine gesellschaftliche Euphorie, so ein Optimismus hatte in Deutschland. Also ich bin ja in den 1990er Jahren geboren worden und habe dann so die späten 1990er, 2000er Jahre eben schon aktiv mit den Nachrichten mitbekommen. Und klar gab es dann noch Konflikte, aber man hatte so das Gefühl, alles wird so beendet. Es gibt irgendwelche Friedensmissionen in Europa. Europa wächst zusammen, der Euro wurde eingeführt. Insofern hatte man so eine Grundeuphorie, würde ich sagen. Und auch wenn ich die Schulbücher erinnere oder dann Anfang meines Studiums, da war das immer alles sehr auf, alles wächst zusammen, Europa integriert sich, es gibt neue Mitgliedstaaten und die Frage ist nicht, ob es irgendwie alles näher rückt, sondern eigentlich nur, wann das passiert. Und dann gab es aber natürlich auch in der realen Welt dann Entwicklungen, die dem Ganzen entgegengestanden haben. Also ich kann mich erinnern, während dem Ende meiner Schulzeit, dann gab es dann die Finanzkrise zum Beispiel und dann damit auch den Euroskeptizismus. Und Populismus wurde eben auch in Deutschland immer verbreiteter. Irgendwann war die EU eben nicht mehr unumstritten, so die Heilsbringerin, sondern haben viele auch kritisch gesehen. Und dann gab es vielleicht auch diese Hoffnungen mit dem arabischen Frühling, dass jetzt auch der Nahe und Mittlere Osten demokratisch wird. Und auch die Hoffnungen haben sich ja enttäuscht. Und der Weltpolizist USA, der ja immer so das Völkerrecht quasi abgestützt hat mit Peacekeeping in den 90er Jahren, der hat dann auch mit dem Irakkrieg dann einen Konflikt angefangen, der nicht völkerrechtlich legitimiert wurde. Und auch da hat man eben gesehen, dass die reale Welt eben nicht zu dieser heilen Vision von Globalisierung und gleichberechtigter Menschheitsfamilie sozusagen passt.
Normalerweise kommen wir hier bei Listen to Wissen ja immer ein bisschen später erst zur Musik. Hier passt es aber ganz gut. Du hast nämlich einen Song mitgebracht, den du mit genau dieser Zeit verbindest. Wind of Change von den Scorpions, eine Band aus Hannover, wissen vielleicht nicht unbedingt alle. Warum verbindest du genau diesen Song mit dieser Zeit?
Also der Song ist natürlich ein bisschen älter als ich, aber ich finde, der passt sehr gut zu dieser Aufbruchsstimmung und diesem Zusammenwachsen von Europa nach dem Kalten Krieg und eben auch europäischer und deutscher Einigkeit. Und ich glaube, für viele, die die 90er Jahre und die frühen 2000er Jahre so aktiv miterlebt haben, ist es eben so die Hymne dieser globalisierten, friedlichen Phase der Geschichte.
Dann hören wir jetzt in genau diesen Song einmal kurz rein. Von den Scorpions, ein Song, der 1989 schon geschrieben wurde und 1990 dann auch erst veröffentlicht. Es geht um den politischen Wandel in Europa. Und bei politischen Veränderungen sind wir auch eigentlich schon mitten bei deinem Thema, Tim. Du hast dich in deiner Doktorarbeit damit beschäftigt, was passiert, wenn die USA sich aus multilateralen Organisationen zurückziehen oder auch eintreten. Für diese Arbeit hast du in dem vergangenen Jahr auch den Deutschen Studienpreis der Körperstiftung bekommen. Magst du vielleicht zuerst einmal ganz kurz erklären, was steckt eigentlich hinter diesem Wort Multilateralismus?
Ja, Multilateralismus bedeutet, dass viele oder sogar alle Staaten der Welt zusammenkommen, um gemeinsam Herausforderungen wie die Klimaerwärmung, den Hunger oder auch Weltfrieden zu organisieren. Und das nimmt meistens die Form dann von internationalen Abkommen wie dem Pariser Klimaabkommen oder von internationalen Organisationen wie die Vereinten Nationen. Und abgrenzen kann man Multilateralismus von Unilateralismus, also wenn die USA jetzt zum Beispiel Sachen im Alleingang tun, oder eben auch so bilateralen Deals, wie jetzt zum Beispiel die USA und Europa im Handel geschlossen haben.
Hast du noch weitere Beispiele für Organisationen, die man vielleicht aus dem Alltag auch schon öfters mal gehört hat, die genau unter diesen Begriff fallen?
Multilaterale Organisationen sind zum Beispiel die Welthandelsorganisation oder die Weltgesundheitsorganisation, die jetzt mit den Ebola-Ausbrüchen auch wieder sehr relevant wird. Und aus der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, sind die USA zum Beispiel unter Trump ausgetreten, jetzt erneut. Und die Welthandelsorganisation blockieren die USA seit Obama schon.
Wie kam denn bei dir so generell der Impuls dazu, dich genau mit diesem Thema zu beschäftigen? Gab es da einen bestimmten Moment oder war das eher so ein Prozess für dich, dass du festgestellt hast, ja, das interessiert mich jetzt gerade brennend, darüber möchte ich meine Doktorarbeit schreiben?
Mich haben immer schon diese Spannungsverhältnisse zwischen dem, wie man eigentlich gerne hätte, dass die Welt organisiert ist, irgendwie in demokratische Staaten, die sich auf Recht basierend miteinander gemeinsam auf Augenhöhe begegnen und gemeinsam Weltfrieden und andere globale Güter organisieren, und dann der Realität, dass es eben häufig dann doch Gewalt gibt in der internationalen Politik, dass es doch das Recht des Stärkeren gibt, und dass ich eben Weltpolizist USA nicht immer für jedes Recht quasi engagieren, sondern auch sehr selektiv sind. Manchmal sind sie engagiert, manchmal nicht. Und dieses Spannungsverhältnis hat mich eben immer schon motiviert, interessiert. Und als ich dann fertig war mit meinem Masterstudium und angefangen habe als wissenschaftlicher Mitarbeiter, hätte ich ursprünglich zu einem ganz anderen Projekt promovieren wollen. Aber dann hat eben Trump 2 Jahre im Amt gutes Jahr im Amt, hat Trump dann schon einige internationale Organisationen und Verträge verlassen, andere ganz grundsätzlich herausgefordert, und dann dachte ich mir, das ist doch ein spannendes Thema, eben genau diese Fragestellung, was passiert, wenn jetzt der große, wichtige Unterstützerstaat der internationalen Ordnung plötzlich keine Lust mehr hat, dafür zu zahlen und seine politische Unterstützung bereitzustellen.
Und welche Rolle nehmen die USA da normalerweise ein?
Also idealerweise ist internationale Zusammenarbeit eben auf Augenhöhe, auf Gleichberechtigung beruhend. In der Realität ist es natürlich so, dass Macht auch immer wichtig ist und die USA als mächtigster Staat nach dem Zweiten Weltkrieg waren eben ganz zentral bei der Gründung vieler dieser multilateralen Organisationen wie den Vereinten Nationen, wie der Weltgesundheitsorganisation. Und mit ihren überlegenen Ressourcen können sie eben sehr dazu beitragen, dass die Staaten zusammenkommen, ein Problem adressieren. Das haben wir unter Obama zum Beispiel mit dem Pariser Klimaabkommen gesehen, dass wenn die USA ihr Gewicht hinter ein Projekt legen, das eben dann sehr erfolgreich sein kann. Aber das macht diese Organisationen und Verträge natürlich auch verwundbar gegenüber dem Rückzug der USA, wenn dann eben der größte Staat nicht mehr mitmachen will und seine Ressourcen dem Projekt wieder entzieht.
Du sagst ja, dass es eine weit verbreitete Annahme sei, dass diese Rückzüge der USA eine Besonderheit der Trump-Ära ist. Woran machst du das fest?
Naja, also die Reaktion auf die erste Amtszeit von Trump war dann eben großer Aufschrei, weil Trump einfach, und da ist er sicher einmalig, sehr, sehr offen und aggressiv in seiner Rhetorik ist, was er eben macht mit internationalen Organisationen und auch direkt austritt zum Beispiel. Also auch schon damals das Pariser Klimaabkommen, andere Organisationen im Bereich der Vereinten Nationen. Aber ich habe mich eben erinnert an frühere Fälle, wie zum Beispiel den Rückzug von den USA unter Bush aus dem Kyoto-Protokoll, was ja auch schon der Vorläufer vom Pariser Klimaabkommen war und damit eigentlich Klimakooperation erstmal torpediert hat. Und dann war meine Intuition, lass uns mal systematisch schauen in der Geschichte, ob es nicht auch schon mehr andere Fälle gab, in denen die USA eben sich nicht beteiligt haben an Multilateralismus und eben Alleingänge gestartet haben. Und das war dann eben ein wichtiger Teil meiner Doktorarbeit.
Genau, um herauszufinden, wie das tatsächlich ist, hast du dann einen Datensatz erstellt zu allen Ein- und Austritten der USA aus multilateralen Institutionen seit 1945. Zuerst interessiert mich da, wie kommt man genau an diese Informationen und zusätzlich vielleicht auch noch an die Motivation, warum Regierungen sich entschieden haben, diesen Schritt zu gehen? Wie stellt man das an?
Also in dem Datensatz habe ich mich primär damit beschäftigt, ob sich die USA zurückgezogen haben, nicht unbedingt warum. Die Fakten zum Engagement oder eben Rückzug von Engagement findet man dann in Jahresberichten. Die gibt es für die neueren Jahre dann digital. Für die älteren Jahre muss man dann teilweise die Organisation kontaktieren. Dann schicken sie einem vielleicht die Unterlagen oder man muss sogar in Archive gehen, um dann rauszufinden, was die USA genau im Jahr 1950 für eine bestimmte Organisation gezahlt haben zum Beispiel. Also ich habe mir nicht nur Mitgliedschaft angeschaut, sondern eben auch Budgetbeiträge, weil die USA da eben auch meistens den größten Beitrag leisten. Also das war teilweise sehr trockene Archivarbeit, aber ich habe dann parallel auch noch Interviews geführt zu den ganz aktuellen Fällen, in denen sich Trump in der ersten Amtszeit zurückgezogen hat und das hat es dann etwas aufgefrischt, weil man eben zu ganz tagesaktuellen Themen auch arbeiten konnte. Und insofern bietet meine Dissertation dann eine Langzeitperspektive und zugleich eben auch einen Einblick in die ganz aktuellen Fälle unter Trump, die sich jetzt leider ja auch wiederholt haben.
Wie haben denn so generell die USA multilaterale Institutionen seit 1945 für sich genutzt? Findet man da was, was über die Jahre gleich geblieben ist, sowas wie ein Strang, der sich durchzieht?
Also ich würde sagen, die USA haben immer schon sehr strategisch internationale Organisationen und Verträge genutzt. Es ist immer ein Instrument für amerikanische Interessen gewesen, anders als eben die Debatte vielleicht manchmal annimmt. Das ist eben für den Liberalismus, für den globalen Frieden und Ordnung uneigennützig eingesetzt wurde, diese Macht der USA. Man sieht eben, dass die USA sich häufig engagiert haben, weil eben, wenn man etwas gemeinsam macht, man auch Ressourcen spart, andere helfen ja mit und man kann auch andere Staaten eher davon überzeugen, dass es wichtig ist, an einem gemeinsamen Projekt zu arbeiten, wenn man denen einen Platz an dem Tisch gibt und wenn es eben ein gemeinsames Projekt ist und nicht ein US-Projekt. Aber eben seit 1945 auch wiederholt, wenn die USA dann unzufrieden geworden sind, gerade in Organisationen, wo sie leicht überstimmt werden können, weil jeder Staat eine Stimme hat zum Beispiel. Aus solchen Organisationen haben sie sich dann immer relativ schnell zurückgezogen, sobald sie dann eben nicht mehr Einfluss hatten, wohin die Reise geht.
Könnte man dann sagen, dass das USA-spezifisch ist oder kann man das auch anderswo gut beobachten?
es ist nicht unbedingt USA-spezifisch, also auch andere Staaten treten aus internationalen Organisationen und Verträgen aus, aber mächtige Staaten und eben vor allem die USA als der mächtigste Staat im internationalen System haben natürlich viel größere Optionen, das zu tun, weil sie die Fähigkeit haben, auch alleine für sich Einfluss auszuüben. Liechtenstein könnte formal auch aus vielen Institutionen austreten, aber alleine stehen die halt dann sehr schlecht da und die USA können immer noch relativ viel alleine schaffen oder eben andere Staaten überreden, sich dann ihren Alternativprojekten anzuschließen. Insofern ist es eine Besonderheit für tendenziell eher mächtige Staaten.
Du sagst ja auch, eine Annahme von vielen Menschen ist, dass das, wenn sich die USA aus diesen Zusammenschlüssen zurückzieht, sie gleichzeitig dann zum Scheitern verurteilt sind, gerade wegen ihrer Macht, wegen ihrer Größe. Ist das passiert? Beziehungsweise konntest du Indizien finden, dass das tatsächlich so ist oder passiert eigentlich etwas ganz anderes?
Ja, also in der Debatte war eben, in der wissenschaftlichen Debatte, aber auch so in der öffentlichen Diskussion, war dann immer gleich die Rede davon, dass dann die internationale Ordnung untergehen wird, wenn die USA da nicht mehr mitmachen. Und ich habe dann in meiner Forschung eben systematisch geschaut, was passiert denn mit diesen internationalen Organisationen und Verträgen, wenn die USA draußen sind. Und ich habe gefunden, dass natürlich ein paar stark getroffen sind. Es gibt Finanzkrisen bei internationalen Organisationen. Es gibt vielleicht andere Staaten, die opportunistisch sagen, ich mag eigentlich die Regeln eh nicht. Und wenn dann derjenige, der die Regeln quasi beschützt hat, mit seiner Macht dann weg ist, dann kann ich es mir auch leisten, mich nicht mehr an die Regeln zu halten, weil es dann keinen gibt, der quasi mich dafür bestraft. Aber ein großer Teil dieser internationalen Organisationen haben eben auch Widerstand leisten können und haben die Amtszeit von Trump auch überdauert und eben auch historisch ist gut ein Drittel quasi komplett unbeschadet aus diesen Phasen des US-Rückzugs gegangen. Und nur ein ganz, ganz kleiner Teil, also ungefähr 10% der internationalen Organisationen und Verträge ist wirklich gescheitert im Sinne von aufgelöst worden, wie beispielsweise der Iran-Deal.
Kannst du es vielleicht noch konkret machen? Wie wurden die Lücken denn genau gefüllt, die USA hinterlassen haben?
Also in der wissenschaftlichen Debatte oder auch in anwendungsorientierten außenpolitischen Debatten, da war immer die große Befürchtung jetzt unter Trump 1 und jetzt auch unter Trump 2, dass aufsteigende Mächte wie China sich diese Organisation dann unter den Nagel reißen würden und dieses Machtvakuum füllen und die umbauen zu chinesisch orientierten Institutionen. Was ich in den aktuellen Fällen, aber auch geschichtlich gesehen habe, ist, dass es eigentlich vor allem westliche Staaten waren, also die Europäer, Kanadier, die dann in diese Lücken gegangen sind, die ihre eigenen Beiträge erhöht haben und die zusammen auch häufig mit Staaten des globalen Südens dann neue Lösungen gefunden haben, um die multilaterale Zusammenarbeit dann fortzusetzen.
Und wenn viele jetzt an Donald Trump als aktuellen Präsidenten der USA denken, dann haben, glaube ich, viele auf den ersten Blick ja erstmal ein sehr chaotisches Bild, ein sehr impulsives Bild. Und deshalb scheinen diese Rückzüge ja auch meist, du hast es, glaube ich, selbst eben schon gesagt, sehr irrational zu sein. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, du konntest quasi mit deiner Arbeit belegen, dass genau das nicht der Fall ist, sondern dieses Verhalten schon einer speziellen Logik
folgt. Unter Trump,
folgt.
Aber auch anderen US-Präsidenten sieht man, dass die USA vor allem aus solchen Institutionen sich zurückziehen, die eben von der Mehrheit der Staaten kontrolliert werden. Also wo die USA keine super privilegierte Rolle haben, wo sie nicht die Institution ganz ihren Interessen unterordnen können, sondern wo sie konfrontiert sind mit Mehrheiten von gerade eben Staaten des globalen Südens, die ganz andere Interessen haben als die USA. Und dieses Muster gilt eben auch für Präsident Trump. Also wenn man sich anschaut, aus welchen Institutionen er sich zurückgezogen hat, dann sind es eben vor allem solche aus dem UN-Umfeld, wo dann eben häufig solche Mehrheitsentscheidungen getroffen werden. Und auch andere Organisationen, die sozusagen den Einfluss der USA eher einschränken. Und wenn man dann schaut, aus welchen Institutionen sich die USA selbst unter Trump nicht zurückziehen, dann sind es solche, wo die USA eben eine sehr privilegierte Rolle haben, wie die Weltbank oder der Internationale Währungsfonds. Und diese Institutionen, die dienen immer noch sehr stark den Interessen der USA. Und selbst Trump war bisher nicht so irrational, dass er diese Instrumente der US-Machtpolitik quasi aus der Hand geben würde.
Und weißt du vielleicht auch, wie innerhalb der USA die Stimmung in Bezug auf diese Austritte ist? Gibt es also da Reaktionen?
Insgesamt würde ich sagen, ist es natürlich so, dass viele eher liberale Politikwissenschaftlerinnen, die internationalen Entwicklungen verfolgen, die sehen natürlich schon eine Schwächung dieses liberalen Projekts von Freihandel, von Menschenrechten und so weiter. Und sie sehen auch, dass sich die USA selber sehr stark beschädigen, weil eben, wie gesagt, so eine multilaterale Zusammenarbeit eben auch eine bestimmte Machtressource der USA war. Also sie konnten eben gemeinsam mit anderen Staaten sehr viel international bewegen. Und selbst wenn sie der mächtigste Staat sind, sind die Optionen alleine natürlich immer deutlich eingeschränkter. Und nicht zuletzt beschädigen die USA eben ihren Ruf, ihre Softpower als so ein globaler Anführer, der sich für das Gute und das gemeinsame Gute Gemeinwohl einsetzt. Und dieser Ruf ist wahrscheinlich jetzt nach zwei Amtszeiten Trump wirklich sehr, sehr schwer zu reparieren. Und damit verlieren die USA eine sehr, sehr wichtige Machtressource.
So wie es in der Politik ja Trump-Befürworter, aber auch Gegner gibt, sieht man diese Spaltung ja auch in der Popmusik. Manche Künstlerinnen und Künstler stellen sich ganz offen auf seine Seite. Nicki Minaj ist zuletzt zum Beispiel mit Trump zusammen aufgetreten, sagt auch selbst, dass sie großer Trump-Fan ist. Und dann gibt es auch Songs, die quasi zu Hymnen der MAGA-Bewegung geworden sind, zum Beispiel YMCA von den Village People. Gleichzeitig gibt es ja aber auch viele Musikerinnen und Musiker, die genau das nicht wollen, die sich dagegen wehren, wenn ihre Songs zum Beispiel auf Trump-Veranstaltungen gespielt werden, teilweise auch rechtliche Schritte dagegen einleiten. Da sind zum Beispiel die Rolling Stones, Neil Young, Rihanna, Linkin Park, nur um ein paar davon zu nennen. Sie alle haben auf eine Art deutlich gemacht, unsere Musik soll nicht in diesem politischen Kontext genutzt werden. Und auch von Fans habe ich das Gefühl, kommt heute oft die Erwartung, dass Künstlerinnen und Künstler Haltung zeigen sollen, sich klar positionieren sollen. Das wurde auch sehr klar beispielsweise von Taylor Swift gefordert. Und ich habe mich gefragt, Tim, du bist ja auch in den 90ern und 2000ern aufgewachsen. Hast du das Gefühl, dass das damals auch schon so war, dass Popmusik so politisch aufgeladen war? Oder ist das was, was jetzt in unserer Zeit nochmal auch vielleicht in politischen Debatten nochmal eine neue Rolle bekommen hat?
Ich glaube, da gibt es schon eine Polarisierung wie in den Gesellschaften und gerade in den USA allgemein. Also wenn ich mich so erinnere, ich habe eher so Mainstream-Musik gehört als Jugendlicher und da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass bei den meisten Songs irgendwie so der politische Kontext oder die politische Message so zentral ist, sondern man hat es einfach zur Unterhaltung konsumiert. Und wenn man jetzt eben schaut, was aus solchen Musikern geworden ist und wie sie sich eben teilweise total radikalisiert haben, dann ist es schon irgendwie als jemand, der irgendwie Kanye West als Jugendlicher gehört hat, ist es da jetzt schon ganz seltsam, wenn man sieht, was da für politische Verdrehungen stattfinden. Also insofern würde ich auf jeden Fall sagen, dass es eine Art von Polarisierung auch gab und dass man eben jetzt von ganz verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren erwartet, dass sie sich positionieren, klare Stellung einnehmen gegenüber von der Politik.
Als du deine Doktorarbeit abgeschlossen hast, du hast es selbst auch schon gesagt, stand ja gerade die zweite Amtszeit von Trump bevor. Seine Gegenkandidatin war Kamala Harris und Beyoncé hatte ihr sogar erlaubt, einen Song von ihrem Wahlkampf zu verwenden. Das war Freedom. Auch das war natürlich ein klares politisches Statement und ein Zeichen. Und in diesen Song hören wir jetzt einmal ganz kurz rein. Tim, 2018 hast du deine Analyse mit der ersten Amtszeit von Trump begonnen. Mit Abschluss der Forschung stand die zweite unmittelbar davor. Nun sind wir quasi mittendrin. Kannst du die Muster im Umgang mit multilateralen Institutionen auch in dieser Amtszeit exakt so feststellen? Oder hat sich nochmal irgendwas verändert in dieser Zeit?
Also ich habe sogar mich dran gewagt, eine kleine Prognose zu schreiben, was jetzt von Trump 2 zu erwarten ist. Und ich glaube, für die ersten Monate lag ich sogar relativ richtig. Aber dann hat Trump auch in verschiedenen Bereichen gezeigt, dass er jetzt nochmal deutlich weniger eingeschränkt handeln kann und ist dann zum Beispiel im Januar aus 66 internationalen Organen, sage ich mal, ausgetreten und hat zum Beispiel auch das Budget der Vereinten Nationen komplett auf Eis gelegt, also schon deutlich über das hinausgehend, was in der ersten Amtszeit gemacht hat. Das hat verschiedene Gründe. Also zum einen war Trump deutlich besser vorbereitet, auch durch republikanernahe Thinktanks, das Project 2025 zum Beispiel, was quasi einen Fahrplan vorgezeichnet hat. Aber Trump ist über diesen Fahrplan sogar hinausgegangen und da ist es eben sehr, sehr schnell in den ersten wenigen Wochen mit ganz vielen Executive Orders, die eben der Präsident ganz alleine entscheiden kann, hat er quasi das nachgeholt oder wiederholt, was er in seiner ersten Amtszeit in 4 Jahren gemacht hat praktisch.
Hast du vielleicht noch konkrete Beispiele, wo das besonders deutlich wird nochmal?
Also ich würde sagen, ein Anzeichen, was jetzt unter Trump 2 anders läuft als unter Trump 1, ist einfach die schiere Masse und diese Geschwindigkeit, in der das passiert. Also innerhalb von wenigen Wochen das gleich wie in 4 Jahren zu tun, überfordert natürlich dann die ganzen Außenpolitikerinnen und auch die Anführerinnen von diesen internationalen Organisationen total, weil plötzlich alle gleichzeitig quasi in der Krise sind und alle sofort Geld brauchen. Und das ist deutlich einfacher, damit klarzukommen, wenn es quasi in einem Jahr das Pariser Klimaabkommen trifft und dann 2 Jahre später trifft es die Weltgesundheitsorganisation. Da kann man eher so Stückchen für Stückchen das abarbeiten. Die Rhetorik von Trump ist deutlich aggressiver nochmal geworden und eine neue Qualität ist sicherlich auch, dass er jetzt Völkerrecht und gerade das Gewaltverbot so offen verletzt. Also wenn man jetzt irgendwie an Maduros Entführung denkt, was jetzt gerade in Richtung von Kuba läuft, auch mit, wo im Raum steht, dass mit einem Haftbefehl jetzt Castro vielleicht auch entführt werden könnte, mit einer Blockade, die ihm das Land irgendwie energiemäßig ans Rande der Existenz bringt, wo es in diesen heißen Zeiten jetzt keinen Strom mehr gibt für Klimaanlagen. Und auch die Drohung gegenüber den Europäern, was Grönland angeht, sind sicher eine ganz neue Dimension. Dasselbe gilt auch für diese Zölle, die er erhoben hat. Also da ist es nicht nur so, dass Trump wie bei seiner ersten Amtszeit eben die Welthandelsorganisation blockiert hält, sondern jetzt hat er eben sehr hohe Zölle gegen alle Staaten erlassen und will jetzt eigentlich mit jedem Staat einzeln einen Deal schließen. Das ist aus so einer strategischen Brille erstmal total überraschend, weil ich meine, das ist sehr, sehr aufwendig, wenn ich jetzt plötzlich mit allen meinen Handelspartnern separate Deals schließe, anstatt dass ich sage, wir haben hier ein Abkommen, wo fast alle wichtigen Staaten mitmachen und da einigen wir uns auf Regeln, dann können wir gemeinsam handeln. Also da hat er auf jeden Fall sehr über die Stränge geschlagen.
Du hast es ja auch schon selber angesprochen. Es geht aktuell alles sehr, sehr schnell. Du hast selbst schon gesagt, Grönland, Venezuela, die Zölle. Wie geht man damit wissenschaftlich um, wenn gefühlt jede Woche es einen neuen außenpolitischen Move gibt? Da kommt man doch eigentlich kaum hinterher.
Ja, das ist mal im Alltag gehört, dass ich da jeden Morgen die Nachrichten-Apps dann checke und dann eigentlich fast tagtäglich mit irgendwelchen neuen Informationen konfrontiert bin, die ich dann für meine Forschung in ein Dokument reinschreibe mit Quellen. Das ist natürlich nicht nur aufwendig, sondern man darf sich eben dann auch immer mit Trump auseinandersetzen, was nicht unbedingt immer der beste Start in den Tag ist. Aber das gehört eben dazu und Trump ist sicher einer der Politikerinnen, die nicht davor scheuen, eben tagtäglich irgendwie die internationale Nachrichtenagenda vor sich herzutreiben. Das gehört wahrscheinlich bei Trump auch zur Strategie dazu. Ich war dann bei der Doktorarbeit sehr, sehr glücklich, als dann mit der Abwahl Trumps ich wusste, okay, Biden hat zwar auch einige Fälle von US-Rückzug produziert, aber da war dann das Tempo und auch die täglichen Nachrichten waren dann deutlich weniger intensiv als unter Trump.
Du konntest ja in der ersten Amtszeit zumindest feststellen, dass Europa auch viele Lücken gefüllt hat, die die USA hinterlassen haben. Lässt sich eine ähnliche Struktur jetzt auch in der zweiten Amtszeit feststellen oder ist Europa da weniger stark?
Also von Europa war ich in der zweiten Amtszeit von Trump sogar etwas mehr überrascht als von Trump selber, weil Europa diesmal sehr, sehr passiv geblieben ist im Großen und Ganzen. Und ich würde sagen, sie haben ein Jahr gebraucht, bis sie dann so wirklich entschieden mal bei den Annexionsplänen gegenüber von Grönland dann klar Stellung gegen die USA bezogen haben. Sonst war das ja immer sehr, sehr behutsam, sehr entgegenkommend. Und man hat eben solche klaren Völkerrechtsbrüche nicht verurteilt, sondern ich kann mich noch erinnern, Friedrich Merz hat eben gemeint, irgendwie, das wäre völkerrechtlich nicht so klar. Und wenn man dann den völkerrechtlichen Diskurs sich angeschaut hat, dann war das eigentlich sehr klar, was die USA da gerade treiben. Insofern bleibt Europa gerade sehr inaktiv. Und das ist, glaube ich, aus verschiedenen Gründen sehr verständlich, aber auch gegen europäische Interessen. Also ich verstehe, warum Europa relativ passiv bleibt, weil einfach die Mittel, die man für Außenpolitik und Entwicklungszusammenarbeit hat, gerade unter Druck geraten, weil man aufrüsten muss wegen russischer Aggression, weil wirtschaftlich das Klima nach Corona angespannter ist als davor. Innenpolitisch ist man mit populistischen Parteien konfrontiert, die eben auch sehr skeptisch beobachten, für was Geld ausgegeben wird. Und da ist eben Entwicklungszusammenarbeit, Geld an internationale Organisationen, rotes Tuch. Und da ist man vorsichtiger als vielleicht noch vor einigen Jahren während Trump 1. Ich glaube, es wäre aber für Europa sehr sinnvoll, mehr zu tun zum aktuellen Zeitpunkt, weil die Europäische Union oder auch Deutschland als einzelner Staat können in einer Weltordnung, wo die Macht des Stärkeren gilt, eigentlich nichts mehr melden. Also wir sind im Vergleich zu aufsteigenden Mächten, aber eben auch gegenüber den USA sehr ohnmächtig in den meisten Bereichen. Und deswegen müssen wir alles daran setzen, dass wir zumindest mit den Staaten, die weiterhin an so einer regelbasierten Ordnung interessiert sind, zusammenarbeiten. Wir sehen das im Handelsbereich gerade, aber auch in anderen Bereichen wie der Entwicklungszusammenarbeit ist es in meinen Augen sehr, sehr sinnvoll, dass wir die Partnerschaften zu Staaten des globalen Südens, die eben als kleinere Staaten ein ganz starkes Interesse daran haben, dass es eine regelbasierte Ordnung weiterhin gibt, dass wir mit denen zusammenarbeiten und mit denen Partnerschaften schließen, die dann helfen, solche Themen wie globale Gesundheit, Pandemien weiter zusammen zu bearbeiten. Und wir dürfen nicht der Versuchung erliegen, dass wir jetzt plötzlich gegenüber von schwächeren Staaten auch auftreten wie die USA gegenüber uns, weil wir dann am Ende ohne Freunde dastehen und Europa ohne Zusammenhalt und ohne Freunde kann in dieser Ordnung des Rechts des Stärkeren nichts mehr melden.
Würdest du dich denn generell in diesem Fall auch als Europa-Optimist bezeichnen? Ist das ein passendes Wort, was auf dich zutrifft?
Also ich versuche immer optimistisch zu sein und ich sehe eben eine Möglichkeit, dass Europa sich als Anführerin wieder positionieren kann für multilaterale Organisationen, für Kooperationen. Aber das setzt eben voraus, dass wir nicht das eine predigen und dann kein Geld ausgeben für die Vereinten Nationen, wenn sie vor einer Finanzkrise stehen oder uns nicht so sehr einbringen bei den aktuellen Reformen der Vereinten Nationen. Und dass wir internationale Organisationen nicht einfach vor die Wand fahren lassen, wenn die USA aussteigen, sondern müssen wir uns wirklich engagieren. Und ich glaube, Europa kann zum Beispiel mit dem Euro eine Alternativwährung für den internationalen Handel darstellen. Wir können jetzt, wo die Amerikaner sich zurückziehen, als größter Zahler von Entwicklungshilfe reingehen und wirklich auch mit unseren Mitteln eine starke Stimme sein und uns dafür einsetzen, dass auch Länder des globalen Südens sich weiter gesehen fühlen und auch als Partner eben dann bei anderen Problemen der internationalen Politik mit uns zusammenarbeiten wollen. Und ich glaube, die USA haben klar gemacht, dass sie diese Rolle nicht mehr einnehmen wollen unter Trump und auch wegen diesen Reputationsschädigungen, die jetzt durch Trump entstanden sind, bin ich sehr skeptisch, dass die Amerikaner schaffen, sobald wieder als Anführer auf der globalen Bühne Staaten des globalen Südens zu mobilisieren. Und China hat durch seine auch doch immer mehr machtpolitische Politik auch gezeigt, dass sie eben nicht ein gemeinwohlorientierter Akteur sind, der sich für die Interessen des globalen Südens einsetzt, sondern auch auf ihre eigenen eng definierten Interessen schauen. Und ich glaube, Europa kann mit unserer Geschichte und unserer Reflexion über Kolonialisierung und so weiter da eine ganz große Rolle spielen, wenn wir unsere Mittel eben für globale Zusammenarbeit einsetzen.
Du hast deine Forschungsergebnisse letzten Sommer ja auch an Universitäten in den USA vorgestellt. Wie war das für dich, da jetzt hinzufahren? Wie waren die Reaktionen?
Also ich glaube, insgesamt kann man sagen, dass meine Forschung, gerade diese Daten, die dann über Trump hinausgehen, auf großes Interesse gestoßen sind. Weil viele beginnen jetzt erst, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich hatte quasi schon die Forschung zum großen Teil abgeschlossen. Ich bin persönlich immer etwas nervös, wenn ich in die USA einreise, weil wenn man mich googelt, dann findet man sehr, sehr viel, was mit Trump in den USA zu tun hat. Aus einer wissenschaftlichen Perspektive würde ich es meinen. Aber ich vertraue auch nicht zu 100% darauf, dass amerikanische Grenzbeamtinnen und Beamten dann so genau hinschauen. Bisher ist für mich immer alles gut gegangen. Ich kenne aber Geschichten von Kolleginnen, die dann doch mal intensiver befragt wurden, weil sie sich irgendwie kritisch geäußert hatten zu US-Politik. Also deswegen bin ich dann immer etwas angespannt. Ich glaube, insgesamt hatte ich jetzt schon den Eindruck, dass amerikanische Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler schon Teile der US-Politik auch verstehen. Also gerade dieses Narrativ, diese Erzählung, dass die USA sehr, sehr viel fürs Gemeinwohl getan haben und jetzt haben sie halt wirtschaftliche Probleme und müssen mehr auf sich selber gucken, oder dass China jetzt eben das relevante sicherheitspolitische Thema ist und man deswegen nicht mehr den Europäern so viel helfen kann und sich die Europäer auf ihre eigenen Themen quasi sich da kümmern müssen und auch mal aufrüsten. Also dieses Trittbrettfahren von bei den USA, das ist schon auch weiter verbreitet als jetzt radikale Anhänger von Donald Trump, würde ich meinen. Und das ist für mich auch ein wichtiges Signal an Entscheidungsträgerinnen in Europa, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass die USA mit dem neuen Präsidenten oder Präsidentin dann nicht komplett 180-Grad-Wende machen und wieder unsere besten Freunde sind und uns ganz viele US-Truppen nach Europa schicken, um uns zu helfen, sondern dass wir auch wirklich an der Welt denken müssen, in der wir selber unser Schicksal in die Hand nehmen müssen und uns ein Stück weniger auf die USA verlassen können.
Das konnte man ja im Wesentlichen auch schon ein bisschen bei Biden sehen. Ich meine, er ist ja aus in einige Organisationen wieder eingetreten, aber auch bei Weitem nicht in alle, richtig?
Genau, unter Biden, also oder als Präsident Trump dann abgewählt wurde und Biden ins Weiße Haus einzog, hat er das große Versprechen gemacht, dass Amerika jetzt wieder zurück ist. Und das hat dann auch ganz gut zur europäischen Wahrnehmung gepasst, wo immer die, gerade in Deutschland, die demokratischen Präsidenten so die strahlenden Ritter sind und die Republikaner sind dann die bösen Kriegstreiber. Aber auch unter Biden hat man eben gesehen, dass die USA selektiv sind. Sie sind nicht in alle internationalen Organisationen und Verträge zurückgekehrt. In manchen Fällen fand, glaube ich, Biden das auch ganz angenehm, dass jetzt Trump quasi die Drecksarbeit gemacht hat und irgendwo ausgetreten ist und man selber jetzt nicht diese Entscheidung treffen musste und man sich somit auch den Ärger quasi sparen konnte, den man manchmal als USA in multilateralen Organisationen hat, wenn man konfrontiert ist mit so einer Mehrheit von andersgesinnten Staaten. Und man hat es bei Biden vor allem auch in der Wirtschaftspolitik gesehen. Also er hat weiter die Welthandelsorganisation bzw. deren Streitschlichtungsmechanismus blockiert gehalten. Das heißt, man kann jetzt gegen die USA keine wirkungskräftigen Urteile mehr in der Welthandelsorganisation erzielen. Und Biden hat das dann ausgenutzt und hat protektionistische Politiken gemacht, die gegen Freihandelsrecht verstoßen. Aber dadurch, dass die Richter quasi blockiert waren, konnte dann kein Urteil gegen die USA gefällt werden. Trump hat das natürlich dann durch seine Zölle dann nochmal potenziert.
Um nochmal zurückzukommen auf deinen USA-Aufenthalt, gerade in internationalen Beziehungen, du hast das vorhin auch selber schon gesagt, ist es ja auch üblich, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Thinktanks auch beraten, auch politische AkteurInnen beraten. Wie siehst du da deine eigene Rolle als Forscher?
Also ich finde es sehr wichtig, dass man, wenn man sich intensiv mit einem Gegenstand beschäftigt hat und auch mit Steuergeldern finanziert wurde, dass man dann auch das Wissen weitergibt. Und das kann man eben in der Öffentlichkeit, wie in unserem Interview jetzt, gut machen. Aber man kann natürlich auch versuchen, wenn man das Gefühl hat, man hat Einblicke, die Strategien der Außenpolitik informieren können, kann man das auch im Dialog mit Entscheidungsträgerinnen machen. Und da hatte ich bisher wirklich gute Erfahrungen. Also ich war auf der Münchner Sicherheitskonferenz letztes Jahr, konnte da mit Vertreterinnen von internationalen Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation sprechen, die natürlich auch sehr interessiert daran waren, welche Strategien gegenüber Trump haben gewirkt und welche waren vielleicht nicht so gut? Was sind gute Beispiele? Welche Organisationen haben es sehr vorbildlich sozusagen geschafft? Welche hatten das eher schwer unter Trump 1? Selbst die Militärs waren sehr daran interessiert, was quasi Deutschland und Europa auf der internationalen Bühne schaffen können, wenn sie eben Anführerinnen sind, die sich für das Gemeinwohl überzeugend einsetzen können, und haben eben auch gesehen, dass es ein Alleinstellungsmerkmal von Europa in den aktuellen internationalen Beziehungen sein kann, wenn wir diese Rolle einnehmen. Aktuell arbeite ich zusammen mit dem German Institute of Development and Sustainability in Bonn, und gemeinsam arbeiten wir an einem Policy Briefing, was eben den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, insbesondere in Europa und Deutschland, Strategien an die Hand geben soll, was die tun können, um die Vereinten Nationen in der aktuellen Krise zu reformieren und anzupassen, dass die widerstandsfähig sind gegen den Rückzug der USA und andere Krisen.
Was wäre das zum Beispiel?
Also eine wichtige Dimension bei Organisationen ist immer die Finanzierung, und da geht es eigentlich nicht um viel Geld. Also der Haushalt der Vereinten Nationen ist so groß wie eine mitteldeutsche Stadt, ungefähr Dresden beispielsweise. Aber internationale Organisationen sind eben sehr abhängig von ihren Mitgliedstaaten und vor allem von den Mitgliedstaaten, die viel zahlen. Deswegen ist eine Strategie, dass man sich da breiter aufstellt, dass man Finanzierung bekommt, die nicht nur an Projekte gebunden sind, sondern auch flexibel eingesetzt werden können. Wenn dann bei einem Bereich eine Lücke entsteht, weil sich jemand zurückgezogen hat, dann kann man vielleicht dann schneller Geld transferieren von einem in den anderen Bereich. Eine wichtige Dimension ist sicher auch die öffentliche Kommunikation. Also wenn Regeln klar gebrochen werden, dann ist es wichtig, dass andere Staaten diese Völkerrechtsbrüche auch klar benennen, sodass die Geltung dieser Regeln unterstrichen wird.
Wenn wir jetzt an die aktuelle Lage denken, gerade wenn die Außenpolitik jetzt so schnelllebig ist, so polarisiert und teilweise auch so emotional diskutiert wird, was kann Wissenschaft in der aktuellen Lage beitragen? Weil ich würde ja jetzt behaupten, viele denken, wenn sie an Trump beispielsweise denken, dann denken sie jetzt nicht unbedingt an wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse, nach denen gehandelt wird. Aber was könnte die Wissenschaft eventuell zu diesem ganzen Diskurs beitragen?
Also meine ganz persönliche Erfahrung ist, also ich führe viele Interviews jetzt wieder und war vor ein paar Wochen in New York und habe da mit Diplomatinnen gesprochen und eben Mitgliedern der Vereinten Nationen. Und da gibt es schon die große Suche nach Orientierung. Und ich glaube, Wissenschaft kann in so einer Krise einen großen Beitrag leisten, eben genau zu sagen, schaut mal, das ist vielleicht nicht nur eine ganz neue Sache mit diesem Rückzug der USA, sondern es gibt auch Beispiele aus den 80er Jahren, wo es eine Budgetkrise gab, und aus manchen Fällen kann man dann eben positive Lehren ziehen und sagen, damals hat man es geschafft, durch zum Beispiel flexible Budgetverteilungen, oder man kann sehen, dass eine Ausweitung vielleicht von den zahlenden Akteuren auf private Akteure geholfen hat in der Vergangenheit, dass die Organisationen ihre Finanzierungslücken schließen konnten. Und man kann auch in der Vergangenheit vielleicht negative Lehren sehen, dass wenn man eben nicht aktiv geworden ist als Europäer und eben nicht mehr Mittel bereitgestellt hat, dass dann Organisationen wirklich gescheitert sind. Und das ist dann auch ein wichtiges Argument für viele Diplomatinnen gegenüber der Hauptstadt zu sagen, jetzt brauchen wir hier aber Mittel, weil wenn wir jetzt nicht reinspringen, dann geht die Organisation eben kaputt und dann werden wir sie wahrscheinlich so schnell nicht mehr aufbauen, weil ich sehe jetzt auch gerade nicht, dass in welche Weltmächte sich nochmal dran machen, um globale Organisationen wie die Vereinten Nationen quasi neu zu gründen, sondern ich denke, dass wir einfach mit den Organisationen jetzt arbeiten müssen, die wir haben, und jede, die kaputt geht, die wird in der Zukunft einfach fehlen.
Du hast es eingangs schon gesagt, du bist aktuell in Florenz. Was hat dich denn genau dahin verschlagen?
In Florenz bin ich am Europäischen Hochschulinstitut. Das ist auch eine internationale Organisation von EU-Mitgliedstaaten und auch von der EU gefördert. Und da kommen auf ganz verschiedenen Altersgruppen europäische und auch nicht-europäische Forscherinnen und Forscher zusammen und beschäftigen sich aus verschiedenen Perspektiven mit Europa. Also kann Politikwissenschaft, Recht, Wirtschaft und so weiter. Und das gibt einem eben eine Möglichkeit als Forscher, sich auf ein Projekt zu konzentrieren, man muss hier keine Lehre machen, und eben sich auch auszutauschen mit führenden Professorinnen und Professoren, die hier arbeiten oder auf ganz viele verschiedene Veranstaltungen kommen, aber auch Entscheidungsträgerinnen, die hier zu anwendungsorientierteren Events kommen. Also es ist ein wirklicher Hotspot der europäischen Politik und Forschung. Und deswegen bin ich sehr glücklich, dass ich hier akzeptiert wurde mit meiner Bewerbung und jetzt hier eben ein Projekt machen kann, was sich auf die europäische Reaktion auf den Rückzug der USA aus dem Multilateralismus konzentriert.
Tim, wir verabschieden uns mit einem Song, der dich öfters mal in den Feierabend, bestimmt auch in Florenz, begleitet und dir auch ein bisschen deutsche Vita verbreitet sicherlich. Welchen Song hast du mitgebracht?
Ich habe mich für die Apozzadenti Boys Amore Mio entschieden, weil das eine Münchner Band ist, die aber die Italien-Romantik quasi in ihren Schlagern verbreitet. Und ab und zu hier höre ich das mit so einer gewissen Selbstironie an, weil natürlich Italien schon auch so ein Traumland der Deutschen ist und ich immer gerne hier Urlaub gemacht habe. Und jetzt bin ich eben hier für ein Jahr als Forscher, aber genieße natürlich auch das Land und das Essen und die Kultur sehr. Deswegen passt der Song ganz gut zu meinem Aufenthalt.
Tim, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das war das Staffelfinale von Listen to Wissen. Schön, dass ihr dabei wart. Mir hat diese Staffel sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr erfahren wollt, wann es weitergeht, vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren. So bekommt ihr automatisch Bescheid, sobald eine neue Episode online ist. Wie immer freuen wir uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung und darüber, wenn ihr den Podcast mit Menschen teilt, die ihn auch hören sollten. Feedback könnt ihr jederzeit an dsp@körber-stiftung.de schicken. Körber schreibt sich dabei mit OE. Listen to Wissen ist ein Podcast der Körber Stiftung in Zusammenarbeit mit Byte FM. Redaktion: Nina Ritter, Nadja Lena Schröder, Friederike Schneider und Liz Remter. Produktion: Liz Remter und Danny Steinmeier.